Gott allein die Ehre, das ist das Predigtthema für heute. Wir sind in der Auslegungspredigtreihe in Apostelgeschichte 12 angekommen. Eine Stelle, wo eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist von dem, was ich hier als Überschrift gewählt habe. Hier sucht ein Mensch seine Ehre. Und wir werden viel daraus lernen, wie falsch das ist. Gott allein die Ehre. Wir alle kennen Geschichten, wo Menschen Anerkennung suchen, Ruhm suchen, Ehre suchen. Und was Menschen alles in Bewegung setzen, um an Ehre zu gelangen. Und heute stehen wir in Apostelgeschichte 12. Der böse König Herodes sucht die Ehre bei dem jüdischen Volk, indem er Christen mobbt und sie misshandelt, um sich so mehr Zustimmung und Anerkennung bei Andersgläubigen zu verdienen. Herodes liebt die Ehre bei Menschen und ist bereit, alles dafür zu tun, ja sogar Verbrechen zu begehen. Er ermordet Jakobus und lässt Petrus gefangen nehmen. Auch heute gibt es Politiker, die das sehr ähnlich tun, nicht in unserem Land, denke ich, aber genau das machen viele, um sich Gunst bei der Bevölkerung zu verschaffen. Ich las kürzlich einen Bericht, wonach klar erwiesen ist, dass das Christentum die am stärksten drangsalierte Religion ist. Christen machen weltweit das Schlimmste durch, was an Schikane und Mobbing bis hin zur Folter und Tod führt. Und das sollte uns aber auch nicht sehr wundern, denn der Satan hat mächtig was dagegen, dass die Wahrheit vom Kreuz geglaubt wird. Und ich habe ein Gebet für heute Morgen, dass jeder, der heute Morgen hier in der Freikirche Overath sitzt, erkennt, dass Gott die Taten jedes Menschen sieht, auch solcher Menschen, Politiker oder Machthaber, seien sie gut oder böse, alles wird gesehen. Und dass Gott jedem Menschen einmal damit konfrontieren wird, wenn das Maß voll ist. Ob die Menschen nun groß sind oder klein, ob sie arm sind oder reich. Und wir wollen heute die Geschichte aus Apostelgeschichte 12 genauer anschauen und zwei besondere Beobachtungen machen. Erstens, Gott wird jeden Menschen einmal mit seinen Taten konfrontieren. Das glauben viele nicht, aber Gott wird jeden Menschen einmal mit seinen eigenen Taten konfrontieren. Und der zweite Punkt, wie vergänglich und wertlos ist die Suche nach Ehre bei Menschen. Und ich denke, nach der Predigt werden wir alle sehen, das ist wirklich wertlos, so vergänglich. Ich lese Apostelgeschichte 12, 1 bis 6. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln, und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Kriegsknechten mit 2 Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Nun, wenn ich euch eine Geschichte erzähle aus dem Urlaub, ganz begeistert, was ich erlebt habe, da sind alle ganz Ohr. Und ich hoffe, dass wir jetzt alle ganz Ohr sind, wenn wir eine Geschichte aus der Bibel hören, die wirklich passiert ist. Bald ist Weihnachten und wir alle kennen ja die Geschichte von König Herodes, der Jesus umbringen wollte. Und er befahl, alle Kinder in Bethlehem umzubringen. Nun, jetzt haben wir ja den ersten Advent, Weihnachten naht. Ja, zu Weihnachten ist Schreckliches passiert. Gott schenkt sich selbst und ein Machthaber Herodes bringt alle Säuglinge bis zu den Kleinkindern bis zu 2 Jahren um. Aber dieser Herodes ist ein anderer Herodes. Das ist Herodes der Große, nicht der Herodes hier aus Apostelgeschichte 12, der Petrus ins Gefängnis steckte. Der Herodes, um den es hier jetzt geht, in Apostelgeschichte 12, war der Enkel von Herodes dem Großen. Er hieß Herodes Agrippa und regierte 37 bis 44 nach Christus. 8 böse Jahre. 8 Jahre, die Gott gesehen hat, die Gott genau beobachtet hat, Tag für Tag. Apostelgeschichte 12, Vers 1. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Nun, wenn da steht um jene Zeit, was war es für eine Zeit? Als ich Kind war, war das eine ganz andere Zeit als heute. Zeiten ändern sich. Um jene Zeit, was war das für eine Zeit? Nun, das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte lag nur wenige Jahre zurück. Wir haben am 3. Oktober Wiedervereinigung gefeiert. Und alle wissen, was geschehen ist. Und die ganze Welt kennt die Wiedervereinigung Deutschlands. 30 Jahre zurück. Aber damals, ganz wenige Jahre, viel weniger als die Wiedervereinigung zurückliegt, ging Jesus ans Kreuz. Wenige Jahre. Gott war Mensch geworden, lebte in Israel unter den Menschen. Gott ist zu Weihnachten in Jesus zu uns gekommen. Er predigte vom Reich Gottes und erklärte allen Menschen, wie man in den Himmel kommen kann und dass man an ihn glauben müsse. Und schon damals hatte er Feinde, weil Gott selbst in sein Eigentum kam und sagte, wie man in seinen Himmel kommt. Und da hatten Leute was gegen, weil sie eine andere Meinung hatten, wie man in den Himmel kommt. Und mal ganz logisch überlegt, wer hat mehr Ahnung, wie man in den Himmel kommt? Der, der von dort kommt, oder ich, kleines Hirn, der sich was ausdenkt? Und Jesus wurde abgelehnt von den meisten. Jesus kam zu Weihnachten auf die Erde, er predigte vom Reich Gottes, er starb am Kreuz. Er litt schreckliche Qualen, um für unsere Schuld zu bezahlen. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren und nun sitzt er zur Rechten des Vaters. Und er wird wiederkommen, um Gericht zu halten. Nicht mehr als süßes Baby in der Krippe. Und seitdem er im Himmel ist, predigen seine Jünger unablässig diesen Sündenheiland. Überall, in Jerusalem, in Judäa und in Samaria. Und Menschen hören das Evangelium von Jesus Christus mit ihren Ohren. Es geht durch ihren Gehörgang in den Verstand und sie verstehen, da hat Gott einen Plan, wie man in seinen Himmel kommt. Und was passierte? Viele Menschen glaubten an Jesus. Tausende bekehrten sich zu Jesus. Sie bekehrten sich zum Sohn Gottes und wurden zu Kindern Gottes. Gott hat sie angenommen, weil sie an Jesus glauben. In Jerusalem wurden tausende Menschen gläubig. In Judäa viele tausend Menschen bekehrten sich. Es entstanden überall in vielen Orten Gemeinden, so wie hier in Overath. Die Apostel setzten Älteste ein, die in den Gemeinden das Wort vom Kreuz predigten. Und deswegen predigen wir auch das Wort vom Kreuz, weil das Menschen in den Himmel bringt. Und bei unserer letzten Predigt aus Apostelgeschichte durften wir darüber staunen, dass auch viele Heiden zum Glauben kamen an Jesus Christus. Der erste Heide, weiß noch jemand, wie er hieß? Cornelius. Und das hat vielen Juden damals, die Jesus abgelehnt haben, nicht gefallen. So viele Menschen haben einen anderen Glauben als wir. Es gab Spannungen, Verfolgungen, politische und religiöse Verfolgungen. Und der Machthaber Herodes möchte sich hier profilieren. Er nutzt diese Spannungen und möchte die Gunst des Volkes für sich gewinnen. Er möchte beliebt sein, möchte sich Anerkennung bei den Leuten verschaffen, bei den Juden, bei den Andersgläubigen holen. Und wir lesen in Apostelgeschichte 12, Vers 1, König Herodes legte Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Wie teuflisch, nicht? Menschen zu misshandeln. Ich weiß, als ich ein Teenager war, ja, da haben wir so ein bisschen die Katzen gequält. Wenn ich heute überlege, wie gemein, nicht? Aber einen Menschen zu quälen, zu misshandeln, wie teuflisch. Wie kann man Gefallen haben an Misshandlungen? Wie verdreht und teuflisch war doch dieser Herodes Agrippa. Aber Misshandlungen an Christen war ihm nicht genug. Er ließ sogar Apostel Jakobus, einer der engsten Jünger Jesu, töten. Jakobus war mit seinem Bruder Johannes und Petrus einer der engsten Vertrauten Jesu. Und diese drei waren auch bei der Verklärung dabei, bei der Verklärung Jesu. Und in Vers 2 lesen wir, er tötete Jakobus mit dem Schwert. Das heißt, er ließ Jakobus enthaupten. Der erste Apostel, der nun zum Märtyrer, den Märtyrertod stirbt. Nun, Stephanus war der erste Märtyrer, nur zu merken, Apostelgeschichte 7. Aber er war Diakon in der Gemeinde. Hier stirbt der erste der 12 Jünger Jesu, der 12 Apostel Jesu. Außer Johannes, seinem leiblichen Bruder, starben alle Apostel später auch den Märtyrertod. Jakobus starb als erster Apostel. Und Herodes, Nachfahre einer grausamen Dynastie, fährt fort, unschuldiges Blut zu vergießen. Nun, warum tat er das? Es war eine politisch motivierte Hinrichtung, denn er war in einer Zwickmühle. Er hat Fehler gemacht im Leben. Er hat dumme Sachen über den Kaiser in Rom gesagt. Und das hat dem Kaiser Tiberius überhaupt nicht gefallen. Er ließ ihn festnehmen und er kam in den Kerker, ins Gefängnis. Und als Kaiser Tiberius starb, hat sein Nachfolger ihn wieder rehabilitiert. Herodes kam frei und wurde wieder als Herrscher eingesetzt. Und die Gefangenschaft unter dem verstorbenen Kaiser aus Rom hat ihn sehr gedemütigt. Und nun will er sein Leben genießen. Er will Ruhe haben, er will Spaß haben. Und nicht Unruhe und Spannungen. Er will beliebt sein. Übrigens, wer von euch möchte unbeliebt sein? Jeder möchte geliebt werden, oder? Wenn du unbeliebt bist, das ist so unangenehm. Und hin und wieder machen wir dumme Sachen und machen uns unbeliebt. Und er wollte sich beliebt machen. Und jetzt sind in seinem Gebiet so viele Menschen gläubig geworden an Jesus. Und es gibt Unruhe. Die Juden hassten die Christen, weil die jüdischen Führer Jesus ablehnten und die Christen als Sekte ansahen. Und so beschloss dieser Herodes, ich tue den Juden einen großen Gefallen und bringe Apostel Jakobus um. Und er ließ ihn enthaupten. Und wie kam das bei den Juden an? Waren sie entsetzt über so einen schreckliches Verbrechen, über einen Mord? Überhaupt nicht. Wir lesen in Vers 3, es gefiel ihnen. Religiöser Fanatismus kann so teuflisch sein. Gott hat kein Gefallen, selbst am Tod eines Gottlosen, der ganz gegen Gott gerichtet ist. Hier wird ein unschuldiger Mensch umgebracht und es gefällt ihnen. Die Juden waren begeistert. Und hier sehen wir wieder, wie eng Gutes mit Bösem in unserer Welt zusammenliegt. Viele Menschen bekehrten sich zu Jesus. Wunderbar. Doch die Welt hasst sie dafür. Schrecklich. Jakobus, ein Mann, der Jesus verkündigte, damit Menschen in Frieden kommen mit Gott, wird enthauptet. Und es gefällt vielen Menschen. Finden sie gut. Die Beliebtheit beim Volk steigt. Die Umfragewerte für Herodes schnell nach oben. Er wird beliebt. Beifall beim Volk. Nun, wie ist das, wenn wir Beifall und Bestätigung bekommen? Dann wollen wir weitermachen, nicht? Und das motiviert Herodes auch, den nächsten Apostel Petrus gefangen zu nehmen. Und so entschließt sich dieser Tyrann, auch Petrus gefangen zu nehmen und das Gleiche mit ihm zu machen. Doch es waren gerade religiöse Feiertage und so konnte Herodes ihn nicht öffentlich hinrichten, das macht sich nicht gut an religiösen Feiertagen. Außerdem sind ja viele Leute beschäftigt, sind ja am Feiern und die kriegen das ja nicht mit. Er wollte öffentlich wirksam Petrus hinrichten. So viel Publikum wie möglich. Aber das ging schlecht wegen der Feiertage. Und wir wollen mal schauen, was dann geschieht. Herodes entschloss sich, Petrus für die Zwischenzeit zu inhaftieren, bis es dann soweit ist. Und wir können uns jetzt schon fragen, wird Herodes gelingen haben darin? Wird es gut für ihn ausgehen? Das wollen wir mal genau verfolgen. Er jedenfalls glaubt fest daran, dass seine Beliebtheit noch weiter steigen wird. Wir lesen in Apostelgeschichte 12, Vers 4, und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von 4 Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. So der Plan des Herodes. Petrus sollte ebenso sterben wie Jakobus, damit Herodes bei den Juden gut im guten Licht steht und Ehre bekommt bei Andersgläubigen. Eine Vorgehensweise, wie sie sich in der ganzen Kirchengeschichte wiederholte. Solange es die Gemeinde Jesu gibt, wiederholte. Älteste, Pastoren, Prediger wurden festgenommen, misshandelt, in Kerker gesteckt, ermordet. Tragisch, dass es nicht nur atheistische Despoten machten, wie zum Beispiel in Russland oder in China, oder heute noch in Nordkorea, sondern wie hier in Apostelgeschichte sind es auch Machthaber, die sich religiös geben und mit den religiösen Führern eine Sache machen. Leute, die nicht sagen, es gibt keinen Gott, wie die Kommunisten. Es gibt unzählige grausame Beispiele in der Kirchengeschichte, wie zum Beispiel die Verfolgung der Hugenotten in Frankreich durch die katholische Kirche. Ein Staatsterror gegen Bürger. Prediger, Älteste und Pastoren wurden nicht von atheistischen Machthabern hier verfolgt, sondern im Namen der Kirche wurden sie ebenso behandelt, wie wir es hier in Apostelgeschichte 12, 1 bis 2 lesen. Man verfolgte sie, man legte Hand an sie, man misshandelte sie und tötete sie. Wie in Frankreich, so auch in unserer Geschichte hier in Apostelgeschichte 12. Petrus wird ins Gefängnis geworfen, wird wie ein Schwerverbrecher bewacht, wie ein Mörder, von dem eine große Gefahr für die Gesellschaft ausgeht. Und wir lesen in Vers 12, 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten bewachen ihn. 16 Soldaten bewachen im Schichtdienst den einfachen Fischer und Prediger Jesu. Man könnte wirklich fragen, Herodes, ist nicht ein bisschen übertrieben? Petrus war nie kriminell gewesen. Warum solch eine Überwachung? Vielleicht hatte Herodes auch Angst, dass das vielleicht schief geht. Er hatte schon einiges über Wunder gehört. Und wir schwenken jetzt mal rüber zu den Gläubigen, zu der Gemeinde. Was tut die Gemeinde in dieser Zeit? Was tun Christen, die an Jesus glauben und deren Prediger wie ein Schwerverbrecher im Knast sitzt? Vers 5 lesen wir, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Die Gemeinde betete. Freunde, wie richtig zu beten. Wenn ich mir eine Gemeinde aussuchen würde, dann würde ich als allererstes in eine Gebetsstunde gehen. Wenn die leer ist, dann weißt du, das ist der geistliche Pegel dieser Gemeinde. So viel wird geglaubt, wie viel gebetet wird. Die Gemeinde betet. Nein, nicht nur Petitionen schreiben und nicht nur die Öffentlichkeit suchen, nicht die Medien und das Fernsehen rufen, hier ist was nicht in Ordnung, die übrigens wahrscheinlich auf der anderen Seite stehen. Nicht Unterschriftensammlungen, die mögen vielleicht auch in unserem Fall, wenn das so wäre, vielleicht auch gut sein, ich will es nicht verurteilen, aber die Gemeinde tat das Beste, was sie machen konnte. Sie betete zu Gott, dem Allmächtigen, zum Retter persönlich. Sie tun, was Jesus gelehrt hatte, wacht und betet, Matthäus 26, Vers 41 oder Markus 13, 33. Sie tun das Richtige, Christen beten. Sie rufen Gott an in ihrer Not. Und Gott hört Gebet. Für Gott sind 16 Soldaten im Schichtdienst, im Staatsgefängnis, im Hochsicherheitstrakt kein Problem. Eiserne Ketten, eiserne Riegel und eiserne Tore, für Gott kein Problem, im Grunde sogar lächerlich. Petrus schläft in dieser Nacht mit 2 Ketten angekettet zwischen 2 wachhabenden Soldaten. Und ich lese nun Apostelgeschichte 12, Vers 6 bis 11. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Kriegsknechten mit 2 Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und ziehe deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und durch die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt, und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit. Und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Ist schon eine schwierige Situation, ne? Hier hofft ein ganzes Volk, dass einer der Jünger Jesu sterben soll. Ist ihr Wunsch. Aber Gott hat das gesehen und rettet ihn. Welch eine Befreiungsaktion. Staatsgefängnis, Hochsicherheitstrakt, innere Abteilung, ja, 16 Soldaten, die sich im Schichtdienst abwechseln, 2 Ketten an den Händen, eiserne Schlösser und Riegel, eiserne Tore, für den Engel Gottes kein Problem. Lächerlich, als ob es alles nicht da wäre. Als ob wir gleich zum Kaffee runtergehen. Kein Unterschied. Liebe Freunde, glauben wir, dass Gott alles kann? Oder glauben wir nur, ja, in der Bibel kann er alles? Vertrauen wir dem Gebet, dass Gott Gebet erhört? Oder beten wir und glauben selbst nicht dran? Vertrauen wir trotz aussichtsloser Lage, trotz katastrophaler Statistiken? Glauben wir seinem Wort, wenn unsere Logik uns sagt, das geht gar nicht? 16 Soldaten, Hochsicherheitstrakt. Wofür beten? Ist alles vorbei. Und werfen wir unseren Blick noch einmal in das andere Gebäude, dort, wo die Gemeinde versammelt ist. Vers 12. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Apostelgeschichte 12, Vers 12. Petrus ist frei, Gott hat das Gebet erhört, schickt einen Engel und was tut die Gemeinde? Sie betet immer noch. Ja, sie weiß ja nichts davon, dass Petrus frei ist und sie beten immer noch. Und stellt euch mal vor, Gemeindegebet ist bei uns meistens bis 9 Uhr abends, 19.30 Uhr bis 21 Uhr, jeden Montag. Jetzt stellt euch mal vor, wir haben 1 Uhr nachts und keiner denkt an Aufhören. Und nicht 50 Anliegen, sondern eins und nochmal und nochmal und nochmal. 2 Uhr morgens und nochmal und nochmal. Ich habe es mir mal bildlich vorgestellt. Wie spät ist es eigentlich? Wir lesen Vers 6, es ist Nacht. Und die Gemeinde betet immer noch. Liebe Freunde, ich danke Gott für wunderbare Geschwister in unserer Gemeinde, von denen ich weiß, sie sind Beter. Ich freue mich auch, dass durch Führungen, die wir als Gemeinde durch Gebet erlebt haben, dass manch einer sagt, ich bin dadurch so ermutigt worden, dass ich immer beten möchte. Das hatten wir vor kurzem noch ein Anliegen gehört, hat jemand bezeugt. Das hat mich so im Glauben ermutigt. So auch dort. Sie beten viel. Sie sehen Not und beten. Aber hier ist die Not besonders groß. Ein Bruder der Gemeinde ist ermordet worden. Der zweite sitzt im Gefängnis. Er leidet Unrecht für Gutes tun. Er kann nichts dafür. Und welchen Reflex hat die Gemeinde? Wir lesen in Vers 12. Viele beteten. Und mir ist eine Sache aufgefallen. Zweimal wird gesagt, dass gebetet wird. Einmal in Vers 5 und in Vers 12. Und da gibt es einen ganz kleinen Unterschied, wo ich etwas vermute. Vers 5 lesen wir, die Gemeinde betete. In Vers 12 lesen wir, viele beteten immer noch. Wahrscheinlich sind einige müde geworden und sind nach Hause gegangen. Aber viele sind immer noch da und beteten. Immer noch, obwohl Nacht geworden ist. Liebe Geschwister hier in Overath, betet bei uns die ganze Gemeinde oder sind es viele, aber nicht alle? Gehörst du zu der Vers 5-Gruppe oder zu der Vers 12-Gruppe? Ich möchte euch aufrufen zu prüfen, ob ihr dabei seid, wenn man beten soll. Denn es gibt ganz besondere Zeiten, wo Gebet geboten ist. Denn Gebet ist ein Gebot des Herrn. Wir sollten es niemals auf die leichte Schulter nehmen. In unserem Text machen viele es richtig. Und wisst ihr, was ganz besonders schön ist? Alle, die beteten, obwohl es Nacht geworden ist, sie sahen Petrus. Wer sah Petrus? Der die ganze Zeit dabei blieb. Die anderen, die nach Hause gegangen sind, haben Petrus nicht gesehen und wahrscheinlich nie wieder gesehen. Dazu kommen wir gleich. Sie erlebten die Geschichte der Befreiung mit. Petrus erzählte sie ihnen persönlich. Sie hörten live, wie Petrus das erlebte und erzählte. Die anderen hörten es aus dritter, vierter, fünfter Hand. Aber die Beter, die blieben, haben mehr erlebt. Ich möchte dich fragen, was ist schöner, Gebetserhörungen zu erleben oder davon zu hören? Ganz klar das Erste. Die Antwort ist klar. Diese Begebenheit ist ein Beispiel von vielen. Beter sehen Gebetserhörungen mit eigenen Augen. Sie hören es nicht nur. Und die, die wissen, dass Gebet gut ist, sie kennen meistens die Gebetserhörungen aus der Bibel, aber nicht aus ihrem eigenen Leben. Ich wünsche dir, dass du in deinem Gebetsleben nicht nur von Gebetserhörungen anderer hörst, sondern sie selbst miterlebst. Wie heißt es in Psalm 50, Vers 15? Rufe mich an in der Not, so werde ich dich erretten und du sollst mich preisen. Beter preisen viel mehr. Die anderen wissen nur was davon, aber sie haben ganz andere Gesichter. Sie preisen weniger. Denn wer betet, erlebt Gott persönlich und nicht nur vom Hörensagen. Und gerade das Gemeindegebet ist außerordentlich wichtig, denn darauf liegt eine besondere Verheißung unseres Herrn. Und Gott erhörte das Gebet der Gemeinde und rettete Petrus. G.C. Morgan kommentiert Apostelgeschichte 12, Vers 5 so: Diese Macht des ernsten, anhaltenden Gebets war größer als die Macht des Herodes und größer als die Hölle. Petrus ist nun frei. Wir lesen weiter in Vers 13 bis 17. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rhoda herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Tür nicht auf, sondern lief hinein und meldete: Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie: Es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen, und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sprach aber: Meldet dies dem Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Petrus klopfte. Ein Mädchen, Rhode, kam herbei. In Griechisch Rose und vielleicht in Deutsch Rosi. Ja? Einigen wir uns jetzt mal auf Rosi. Sie erkannte, dass es Petrus war, und vor lauter Aufregung vergaß sie, die Tür zu öffnen. Ja, Rosi ist aufgeregt. Petrus, nicht zu fassen. Und dann passiert ein weiterer Fehler in der Gebetsversammlung. Als Rosi sagte, Petrus ist da, da sagten die Geschwister: Rosi, du hast den Verstand verloren. Das gibt's auch bei Geschwistern. Ich glaube auch in Overath, da zeigt der eine dem anderen einen Vogel. Wir machen's geistlicher, wir lassen die Hand unten. Aber glauben, dass da jemand verrückt ist, nicht? Wir glauben nicht alles. Aber Rosi hat recht. Ich kann mir gut vorstellen, das wäre in Overath passiert hier. Nun, Petrus wird reingelassen und er berichtet in der Gebetsversammlung alles, was Gott getan hatte. Alle sind überwältigt, wie Gott Gebet erhört hat. Jetzt überlegt mal, wenn da ein Schlosser sitzt, der weiß, wie Ketten funktionieren, die fallen da einfach so runter. Plock, liegt die Kette unten. Ich kann es mir auch nicht vorstellen und komme aus der Technik. Ich weiß nur, dass der alles kann, auch das kann. Da fällt eine Kette runter, als wäre sie nicht da. Und die Soldaten schlafen weiter, auch interessant. Und nun kommen wir an Vers 17. Petrus sagte: Meldet dies dem Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Nun, Jakobus ist doch tot, oder? Welcher Jakobus ist hier gemeint? Weiß das jemand? Der Halbbruder Jesu, genau, der erst zum Glauben kam, als Jesus auferstanden ist. Er wurde Ältester der großen Gemeinde in Jerusalem. Und Petrus als Apostel sagt: Lasst ihn das wissen. Die Gläubigen müssen alle wissen, dass ich frei bin. Und dann kommt ein ganz bedeutender Satz für die Apostelgeschichte. Und Petrus ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Petrus musste weg. Der Staatsapparat wird ihn gleich suchen. Er musste weg. Und wisst ihr was? Alle, die nach Hause gegangen sind oder alle, die nicht bei der Gebetsstunde dabei waren, haben Petrus wahrscheinlich nie wieder gesehen. Sie haben die Gebetserhörung nur vom Hörensagen oder wie wir aus der Apostelgeschichte, aber sie haben es nicht erlebt. Und ab Vers 17 wird Petrus in der Apostelgeschichte nicht mehr erwähnt, mit Ausnahme, wo sich die Apostel noch einmal in Apostelgeschichte 15 treffen, um zu beraten. Sonst verschwindet Petrus jetzt von der Oberfläche der Apostelgeschichte. Und ab jetzt berichtet Lukas, der Arzt und Historiker, über Paulus und seinen Dienst. Petrus wurde befreit und er zog weg an einen anderen Ort. Nun, die armen Soldaten, nicht wahr? Die nichts, aber auch gar nichts dafür konnten. Sie mussten sterben. Warum? Weil Herodes dies als Strafe für sie festgesetzt hat. Wir lesen Apostelgeschichte 12, Vers 18 und 19. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Weitere unschuldige Menschen müssen sterben, weil Herodes das für richtig hält, weil er das so will, weil er eine Schuldzuweisung macht. Herodes lebte sein Leben nach seiner Meinung, nach seiner Wertschätzung, nach seiner Willkür, nach seinem Willen, nach seinem Geschmack. Er misshandelte Menschen und tötete sie nach Belieben. Eine Frage: Hat Gott dabei zugesehen? Wie viele Despoten hat diese Erde schon ertragen? Hat Gott alles gesehen? Alles gesehen. Und er ließ sie ihr Maß voll machen. Ja, Gott hat alles gesehen. Unser Leben, wie wir es führen, wird mal von Gott beurteilt werden. Manchmal schon hier auf Erden, wo Gott eingreift, aber spätestens, wenn wir mal vor Jesus stehen. Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, sagt Paulus. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, wird er auch ernten. Liebe Freunde, dieser Grundsatz gilt für Christen genauso wie für Nichtchristen. Gott ließ Herodes sein böses Maß vollmachen. Aber als das Maß voll war, konfrontierte Gott ihn persönlich. In unseren Bibeln steht in Apostelgeschichte 12, ab Vers 20, eine Überschrift: Das Gericht Gottes über Herodes Agrippa. Und ich lese, aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Die Volksmenge aber rief ihm zu: Das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Sie waren gewohnt, ihm zu schmeicheln, und jetzt machen sie es nochmal. Das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab, und er verschied von Würmern zerfressen. Hier beendet Gott selbst die böse Existenz dieses Tyrannen auf Erden. Warum? Er hat hier wiederum Ehre gesucht, der Herodes. Hat ja auch oft geklappt, hat ja auch Ehre bekommen. Ebenso wie damals, als er Jakobus hinrichten ließ und es auch bei Petrus versuchte, um Ehre und Wohlwollen beim Volk zu bekommen. Und hier hatte er Gefallen daran, sich eine Ehre zuzulegen, die alleine Gott zusteht. Gott zu ehren, das war ihm fremd. Er suchte seine Ehre und das machte sein Maß bei Gott endgültig voll. Wisst ihr, Gott ist geduldig, sagt die Bibel, aber irgendwann läuft auch ein großes Fass über. Und das war hier gewesen. Hier ist Gottes Geduldsfaden gerissen. Gott beendete durch einen Engel sein Leben hier auf Erden. Herodes starb ganz kümmerlich an einer schrecklichen Krankheit. Und Gott wird Herodes am jüngsten Tag auferwecken zum Gericht. Und dann wird er für seine Gottlosigkeit und seine Sünden selbst bezahlen müssen und auf ewig verurteilt und in die Hölle geworfen. Die Bibel nennt die Hölle auch den zweiten Tod oder den Feuersee. Offenbarung 22, Vers 12 sagt Jesus: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Das gilt für wen? Für alle. Da steht, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Und noch ein Wort an uns Gläubige. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Man könnte den Eindruck bekommen, hier auf der Welt, du kannst leben, wie du willst, spielt eh keine Rolle, es hat keine Konsequenzen. Gott sagt nein. Ich komme, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Meine Frau kriegt ein ganz anderes Urteil als ich. Und ich ein anderes als meine Söhne. Gott wird ganz genau schauen. Es spielt eine Rolle. Und wehe, du hast Jesus nicht. Dann musst du selbst für alles aufkommen. Herodes, du hast falsch gelebt. Dir war deine Ehre wichtig, nicht Gottes Ehre. Jakobus hast du erniedrigt, gequält und misshandelt. Zum Schluss hast du ihn enthauptet. Nur um Ehre beim Volk zu bekommen. Wie niedrig können diese Motive nur sein, nicht? Das ist ja bodenlos, oder? Aber Jakobus, er wird von Gott geehrt. Wisst ihr, was Jakobus blüht? Jakobus wird die ganze Ewigkeit auf einem der 12 Throne sitzen, wie Jesus es seinen Aposteln versprochen hat. Und Herodes, du wirst auf ewig geplagt. Gott sagt, wer mich ehrt, den will auch ich ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. 1. Samuel 2, Vers 30. Gott wird einen ewigen Unterschied machen zwischen denen, die ihre Ehre suchen und denen, die seine Ehre suchten. Ja, es ist wahr, was der Mensch sät, wird er ernten. Jesus sagte mal, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten mögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und wer ist der? Wer ist das, der das kann? Gott selbst. Und dann gibt es Leute, die sagen, Gott ist ein Gott der Liebe, das wird er nie machen. Dann lest mal, was Jesus sagt, Matthäus 10, Vers 28 nochmal. Wer schmeißt Menschen in die Hölle? Der Gott, von dem du denkst, das ist der lebe Gott. Ich lese nochmal. Fürchtet euch nicht vor denen, sagt Jesus, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Ja, der Mensch soll Gott fürchten, denn er vermag Seele und Leib verderben in der Hölle. Es stimmt, diese Wahrheit stimmt nachdenklich. Und wir alle sollten uns eine Frage stellen. Fürchten wir den Herrn? Hast du Gottes Furcht? Fürchtest du den Allmächtigen, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle? Oder denkst du immer noch, ich kann leben, wie ich will? Es macht eh keinen Unterschied. Wie ich denke, was ich für richtig halte, das ist schon in Ordnung. Es hat keine Konsequenzen. Du spürst sie nicht. Du siehst sie nicht in deinem Alltag. Und eine weitere Frage drängt sich heute Morgen auf. Suchen wir unsere Ehre oder suchen wir Gottes Ehre? Ich möchte zum Schluss mit euch über falsche Denkansätze sprechen, die uns helfen sollen, Lebensirrtümer durchzuschauen. Das wird jetzt leichte Kost. Ja, ist nichts Schweres, was wir jetzt besprechen. Aber ich halte das für ganz wichtig und praktisch. Ich möchte über vergängliche Ehrungen sprechen, die für die Ewigkeit keinen Wert haben, aber für uns, ja, uns schon sehr, sehr schmeicheln. Zum Beispiel Besitztümer. Wie viele Menschen definieren sich über Besitz? Was man so alles hat, was man so im Leben zusammensammelt, nicht? Wir waren jetzt, als Kerry hier war, haben wir die Burg in Cochem besucht, die Burg Cochem an der Mosel, und haben dort eine Burgbesichtigung gemacht und eine Führung dort gebucht. Und ich war beeindruckt, das ist eine schöne Burg. Ich war schon zweimal dort drin. Und der Besitzer dieser Burg hieß Herr Ravinet, französischstämmig. Er steckte sein ganzes Vermögen da rein, Millionen. Er hat dort nie gewohnt. Und 2 Jahre nach Beendigung der Restauration ist er gestorben. Er nahm nichts mit. Was nützen dir Burgen und Schlösser? Du nimmst nichts mit. Oder andere Dinge. Urkunden. Oh, wie lieben wir Urkunden. Auszeichnungen, stimmt's? Erinnert euch an eure Siegerurkunden oder Ehrenurkunden im Sport, in der Schule? Oh, ich war stolz. Ehrenurkunden. Ich hatte Ehrenurkunden. Und dann durfte ich vorne stehen und haben sie alle auf mich geguckt und ich hatte eine Urkunde. Wisst ihr was? Ich habe jahrzehntelang nicht auf diese Urkunde geschaut. Sie ist mir heute auch nicht mehr wichtig. Und meine Kinder, ich weiß gar nicht, ob die wissen, dass ich die Urkunde habe. Was hilft sie ihnen? Diese Ehrenurkunde ist vergänglich und hat jetzt keinen Wert mehr. Oder Abschlüsse, akademische Grade. Oh, wie viele Menschen definieren sich darüber und bilden sich was darauf ein. Oh, und ich muss auch sagen, wie froh war ich über meine Abschlüsse. Ich will jetzt nicht über andere schlecht reden, ich kenne mich ja auch, nicht? Und sie haben mich damals stolz gemacht, ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen viel. Aber ich kenne so viele Leute, die haben es viel weiter gebracht als ich. Da kann ich einfach nicht mehr mithalten. Aber jetzt schon stelle ich fest, meine Abschlüsse verblassen sogar für mich und werden für mich immer unwichtiger. Ich weiß oft gar nicht mehr, was habe ich ganz zum Schluss gemacht, weil das so viele Jahre zurückliegt. Und niemand kann etwas mit meinen Abschlüssen anfangen. Die sind für andere wertlos. Oder Pokale und Medaillen. Kennt ihr das? Siegerpodest, Goldmedaille. Ja? Das Herz schlägt bis unter das Kinn. Aber alle Pokale und alle Medaillen werden wertlos ohne ihren Besitzer. Wenn der Besitzer stirbt, hat das keinen Wert mehr. Sie landen am Sperrmüll sogar. Pokale am Sperrmüll. Kannst mal gucken. Viele findet ihr dort. Die kannst du weiterverwenden. Bilder. Oh, was sind uns Bilder wichtig? Wir machen oft Selfies, ja? Und dann macht man 20 Stück und nimmt das Schönste so für sich, ja? Und dann postet man das und sagt, hier, da, dort und dort war ich gewesen. Und ich war letzte Woche bei meinen Eltern. Und dort zeigte meine Mutter mir ein Bild. Und das ist das Auto meines Opas. Und dieses Auto, ein Steyr 220, ein österreichisches Auto, das hat er sehr geliebt. Es war ihm sehr, sehr wichtig. Und er hat für dieses Bild viel Geld bezahlt. Das ist heute nicht wie mit dem iPhone gemacht, ne? Er hat das frisch lackiert und ist sofort zum Fotografen gefahren. Die Farbe war wohl noch nicht trocken. Der Oldtimer meines Opas. Er hat es restauriert und meine Mutter sagt, er hat viel mehr darunter gelegen, als er damit gefahren ist. Kein Mensch kennt dieses Modell. Ich erinnere mich noch, ich war sehr klein und mein Opa hat mich in dieses Auto eingesperrt und eingeschlossen, damit ich nicht abhauen kann. Und dann haben meine Eltern daneben irgendwelche, ich glaube, Erdbeeren gepflückt. Und ich musste so sehr Pipi machen. Ich habe geheult und geklopft und keiner hat mir aufgemacht. Und dann habe ich in dieses Auto gemacht. Und wenn ich an dieses Auto denke, dann denke ich nur an volle Hosen. Aber nicht diese Wertschätzung, die mein Opa damit verbindet. Und ich weiß, mein Vater hat mir dann noch dafür den Hintern verhauen, dass ich auf seinen wunderbaren Sitz gemacht habe. Ich verbinde mit diesem Auto volle Hosen. Und ich finde es für mich gar nicht schön. Für meinen Opa war das wunderbar. Die Nachbarn sagten, so ein tolles Auto. Und meine Mutter sagte, mach das Foto und zeig es deinen Kindern. Und ich wollte es nicht fotografieren. Aber sie sagte, mach es bitte, es war deinem Opa so wichtig. Jetzt habe ich das Foto gemacht, das ist ein paar Tage alt. Und jetzt zeige ich sogar der ganzen Gemeinde. Aber ich will euch sagen, ich verbinde damit nicht diese Wertschätzung wie mein Opa. Und das Auto gibt es nicht mehr. Und der Besitzer ist auch gestorben. Es hat keinen Wert mehr. Für meinen Opa war es eine Ehre, einen Steyr 220 zu fahren. Zwei Dinge haben wir heute lernen können. Gott wird jeden Menschen einmal mit seinen Taten konfrontieren, seien es gute oder böse Taten. Und zweitens, wie vergänglich und wertlos ist Ehre bei Menschen? Was ist dir wichtig? Welche Ehre suchst du? Kann es sein, dass du völlig falsch lebst und nach Ehre suchst, die völlig sinnlos ist, die keinem was bringt? Herodes suchte die Ehre bei Menschen und er wurde gerichtet von Gott. Ja, er war ein Tyrann, aber suchen wir nicht auch oft Ehre und Anerkennung? Das steckt ja in uns drin, nicht? Ehre durch Karriere, durch Bildungsgrade, durch Abschlüsse, Ehre durch unseren oder Anerkennung durch unseren Besitz oder unsere Leistung. Diese Ehre wird vergehen, so wie das Auto meines Opas. Liebe Freunde, ich möchte eine andere Ehre suchen. Ich möchte meinen Erlöser ehren, für sein Erlösungswerk am Kreuz danken. Heute Morgen bin ich aufgestanden und habe ihm als erstes, wie es meine Gewohnheit ist, für sein Erlösungswerk am Kreuz gedankt. Denn er hat sein Blut für mich vergossen. Damals auf Golgatha, wo man nur Verbrecher hinrichtet. Er ist, hat meinen Platz eingenommen. Und ich werde ewig bei Gott sein. Und das Vergängliche gibt es dort nicht mehr, weil er für mich ans Kreuz gegangen ist. Ich will ihn ehren mit allem, was ich bin und habe, mit meiner Kraft und mit meiner Zeit, mit meinem Geld und mit meinen Fähigkeiten. Es mag vielleicht wenig sein, aber ich möchte alles aufwenden. Ich habe mir bei diesem Satz überlegt, darf ich das sagen oder heuchle ich vor der Gemeinde? Ich habe länger überlegt. Aber ich bleibe dabei. Ich möchte alles aufwenden. Denn der Herr hat seinen Kindern versprochen, wer mich ehrt, den werde auch ich ehren. Mögen wir nie unsere Ehre suchen, wie Herodes es tat. Ehre bei Menschen suchen und damit nur Schuld auf sich geladen hat, sondern mögen wir mit allem, was wir sind und haben, den Herrn ehren. Denn ihm allein gehört die Ehre. Amen.